beim Vorlesen des Predigttextes aufmerksam zugehört habt, dann werdet ihr euch die Frage stellen, was hat dieser Text überhaupt mit Advent zu tun? Das war auch mein erster Gedanke, als ich ihn las. Ich habe ja diesen Predigttext nicht selber ausgewählt, das war im Predigtplan vorgesehen. Und ich konnte jetzt auch keine Brücke irgendwie zum Advent herstellen in meiner Predigt. Ist ja auch nicht der Sinn. Dass dieser Text jetzt für heute gerade ausgewählt wurde, hat einen ganz einfachen Grund. Wir beschäftigen uns seit einigen Wochen in den Predigten, in Hauskreisen, in Bibelstunden mit dem Epheserbrief und sind heute gerade beim letzten Kapitel angekommen. Es bleibt noch genug Zeit, in den kommenden 3 Wochen uns gedanklich auf Advent und Weihnachten auszurichten. Und ich hoffe, dass wir uns jetzt ohne schlechtes Gewissen auf ein spannendes Thema einlassen können, was Paulus hier anspricht. Paulus vergleicht das Leben der Christen mit einem Kampf. Und wenn man seine Lebensgeschichte kennt, dann weiß man, dass er aus eigener Erfahrung spricht. Paulus hat schon gekämpft, als er noch nicht an Christus glaubte. Er kämpfte damals gegen die Gläubigen. Nach seiner Bekehrung war Paulus unermüdlich unterwegs, mit dem Wunsch, so vielen Menschen wie möglich das Evangelium zu verkünden. Und er ließ sich durch nichts davon abhalten. Er wurde verfolgt von seinen eigenen Landsleuten, verbrachte viele Jahre im Gefängnis in Rom. Das alles hat ihn nicht davon abgehalten, das Evangelium zu verkündigen und zu dieser Botschaft zu stehen. Paulus hatte noch neben diesen Bedrängnissen von außen manche Kämpfe auszufechten gegen Irrlehrer in den Gemeinden. Und er ist oft persönlich verleumdet worden von Leuten aus den eigenen Gemeinden. Das tat ihm sehr weh und er musste sich immer wieder dazu wehr gegen diese Verleumdung setzen. Für Paulus war das Leben in der Nachfolge kein gemütlicher Spaziergang. Und er benutzt viele Beispiele in seinen Briefen, um dies zu unterstreichen. Manchmal vergleicht er das Leben der Christen mit den Sportlern, die auf vieles verzichten, um sich auf die Wettkämpfe vorzubereiten und einen Siegespreis zu erringen. Oder wie hier im Epheserbrief, wo er ein Bild nimmt aus dem Leben der Soldaten. Um es gleich vorwegzunehmen, Paulus geht es nicht hier um einen heiligen Krieg gegen Ungläubige oder Andersgläubige. Wir stehen also nicht im Dschihad. Der Kampf gegen das Böse, von dem er hier spricht, wird nicht irgendwo da draußen auf einem Schlachtfeld geführt. Es verläuft oder es findet täglich in unseren Herzen statt. Die Trennlinie zwischen Gut und Böse verläuft oft mitten durch unser Herz. Und wenn wir diesen Kampf erfolgreich bestehen wollen, müssen wir 3 Dinge kennen. Erstens, wer ist der Feind, gegen den wir kämpfen? Und zweitens, welche Taktik benutzt dieser Feind, um uns reinzulegen? Und drittens, welche Ressourcen stehen uns zur Verfügung bei diesem Kampf, um erfolgreich zu bestehen? Wer ist unser Feind? Unser Land und viele andere Länder geben eine Menge Geld heutzutage aus für ihre Nachrichtendienste. Sie befördern Spionagesatelliten ins Weltall, um möglichst genaue Informationen über den potenziellen Feind zu sammeln. Diese Informationen fließen in eine Art so Frühwarnsystem zusammen, um im Ernstfall gut vorbereitet zu sein. Auch wir als Christen haben so eine Art Frühwarnsystem, das ist das Wort Gottes, das uns die nötigen Informationen über den Feind liefert. Wir meinen oft, bei diesem Feind handelt es sich um Menschen, die uns auf irgendeine Weise das Leben schwer machen. Nicht nur der politische Feind, sondern manchmal sind es Nachbarn, Berufskollegen, Lehrer, Mitschüler, das sind die Menschen, mit denen wir täglich zu tun haben, wo es am ehesten Reibungsflächen und Konflikte gibt. Vielleicht sogar in der eigenen Familie. Paulus sagt dagegen, wir kämpfen nicht gegen Menschen, sondern gegen Mächte und Gewalten des Bösen, die über diese gottlose Welt herrschen und im Unsichtbaren ihr unheilvolles Wesen treiben. Und er spricht auch von den listigen Anschlägen des Teufels gegen die Gläubigen. Der Teufel und die zu seinem Reich gehörenden bösen Mächte sind, so sagt Paulus, die eigentlichen Feinde der Christen. Nur wenn wir heute so etwas öffentlich sagen, riskieren wir, verspottet zu werden, auch von anderen Christen. Sie sagen uns, wie kann man heute noch an eine persönliche böse Macht glauben, wie die Menschen das im Mittelalter vielleicht getan haben. Die haben sich den Teufel so mit Hörnern und mit einem Schwanz vorgestellt. Das kennt man ja aus manchen Gemälden. Diese Leute sagen uns, nein, das Böse ist keine Person. Er hat seinen Ursprung vielleicht in unseren Erbanlagen oder in dem Milieu, in dem wir aufgewachsen sind. Von dort stammen negative Charakterprägungen, die uns dazu bringen, anderen Menschen oder sogar uns selbst Schaden zuzufügen. Die Bibel, angefangen vom Buch Genesis bis zur Offenbarung, also vom zweiten Kapitel bis zum letzten Kapitel, bezeugt allerdings die Existenz einer persönlichen Macht außerhalb von uns, die Unheil in dieser Welt stiftet und uns dazu verleitet, gegen Gott zu rebellieren. Sie nennt diese böse Macht Satan. Dieses Wort kommt aus der hebräischen Sprache und bedeutet Widersacher oder Feind. Das griechische Wort für Satan, das im Neuen Testament verwendet wird, Diabolos, aus dem auch der deutsche Begriff Teufel abgeleitet wird, bedeutet der Durcheinanderbringer. Jesus bezeichnet den Satan in einer Rede im Johannesevangelium als Mörder von Anfang an und als Lügner und Vater der Lüge. Der Name Satan oder Diabolos offenbart auch sein Wesen. Er ist Gottes Widersacher und will die Schöpfung ins Chaos stürzen. Satan betrat die Bühne der Menschheitsgeschichte schon sehr bald nach der Erschaffung der Menschen. Aber wir suchen vergeblich nach einer schlüssigen Erklärung in der Bibel für seine Herkunft. Woher kommt der Satan? Warum hat Gott ihn geschaffen? Hat er zugelassen, dass er in die Welt kam? Das wissen wir eigentlich nicht. Wir wissen nur, dass er da ist und dass er eine sehr reale Macht ist, die uns bedroht, unseren Glauben bedroht. Und damit komme ich jetzt zum zweiten Punkt. Welche Taktik benutzt Satan, um seine Ziele zu erreichen? Und da hilft uns sehr die Schöpfungserzählung in der Bibel, um da einen klaren Blick zu bekommen. Sie zeigt uns den Satan als einen sehr intelligenten und raffinierten Versucher. Zuerst sieht er Misstrauen in unser Herzen gegen den Schöpfer. Er sagt zu Eva, sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im Garten. Also Gott wird hier als Miesmacher, als Spaßverderber dargestellt, der uns nichts Gutes gönnt und überall Verbotsschilder aufstellt. Das dürft ihr nicht, das dürft ihr nicht. Du sollst nicht, du sollst nicht. Im nächsten Schritt versucht Satan, Eva dahin zu bringen, Gott nicht mehr ernst zu nehmen. Macht ihr doch keine Gedanken, Eva, wenn ihr von dieser verbotenen Frucht esst, dann werdet ihr überhaupt nichts Böses zu fürchten haben. Ihr werdet keineswegs daran sterben. Euch werden vielmehr die Augen geöffnet und ihr werdet selber erkennen, was gut und böse ist. Ihr werdet sein wie Gott. Satan verspricht Adam und Eva eine grenzenlose Macht und eine grenzenlose Freiheit. Ihr werdet sein wie Gott. Doch statt dieser Freiheit steht am Ende die zerstörte Gemeinschaft mit Gott und die Vertreibung aus dem Garten Eden. Und das ist nicht nur eine Geschichte, die irgendwann einmal aufgeschrieben worden ist. Denn nicht nur Adam und Eva sind Satan auf den Leim gegangen. Diese Erfahrung wiederholt sich fast täglich in unserem Leben. Wenn Schicksalsschläge uns persönlich oder Menschen, die uns nahe stehen, treffen, wenn eine langwierige Krankheit an unseren Kräften zehrt, wenn wir sehen, wie viel Leid es in unserer Welt gibt durch Naturkatastrophen, Terror und Kriege, dann kommen uns Zweifel an Gottes Güte in den Sinn. Wie kann ein liebender Gott das alles zulassen? Junge Christen haben vielleicht mit anderen Anfechtungen zu kämpfen. Sie fühlen sich manchmal durch den Glauben in ihrer Freiheit eingeschränkt. Sie möchten gern so leben wie ihre gleichaltrigen Kameraden, denen fast alles erlaubt ist. Die Gebote, die Gott uns als Hilfe und Schutz gab, erscheinen ihnen als eine Fessel, die sie daran hindert, frei zu sein. Und da fällt es Satan leicht, ihnen einzuflüstern: Gott meint es nicht gut mit dir. Sag dich doch los von ihm und genieße dein Leben. Das sind nur ein paar Beispiele für die vielen Einfallstore, die dem Versucher einen Zugang in unsere Gedankenwelt bieten. Und er nutzt sie konsequent aus, um einen Keil zwischen uns und Gott zu treiben. Paulus zeigt uns im Epheserbrief, wie wir uns gegen diese Angriffe erfolgreich zur Wehr setzen können. Seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht an die Waffenrüstung Gottes, damit ihr bestehen könnt gegen die listigen Anschläge des Teufels. Seid stark in dem Herrn. Der große Reformator Martin Luther wurde sein Leben lang von schweren Anfechtungen heimgesucht. Er hat manchmal nächtelang ganz buchstäblich mit dem Teufel gerungen. Und er merkte sehr bald, dass er aus eigener Kraft nicht gegen diese Macht angehen kann, dass er das nicht schafft. In seinem Lied »Eine feste Burg ist unser Gott« bekennt er die eigene Ohnmacht im Kampf gegen den Satan. Ich lese ein paar Strophen, ein paar Zeilen aus diesem Lied. »Der alt böse Feind mit Ernst es jetzt meint, groß Macht und viel List sein grausam Rüstung ist. Auf Erd ist nichts seinesgleichen. Mit unserer Macht ist nichts getan, wir sind gar bald verloren. Und darum, weil wir selber nicht in diesem Kampf bestehen können, stellt uns Gott seine Waffenrüstung zur Verfügung, damit wir in diesem Kampf bestehen können. Und damit komme ich jetzt zum dritten Punkt. Welche Ressourcen haben wir in diesem Kampf gegen Satan? Paulus hat bei seiner Antwort auf diese Frage einen römischen Soldaten, einen römischen Legionär vor Augen. Da bitte ich vielleicht jetzt um die Folie. Wenn man dieses Bild anschaut, dann versteht man vielleicht, warum diese Legionäre damals gefürchtet waren. Sie hatten echt eine tolle Rüstung, die sie gegen die Angriffe des Feindes schützte und es ihnen möglich machte, im Kampf erfolgreich zu bestehen und zu siegen. Das ist also das Bild, was Paulus vor Augen hatte, als er hier diesen Text schrieb. Das ist die Rüstung mit den einzelnen Bestandteilen. Und da gehe ich jetzt an diesem Bild entlang, in der Reihenfolge, wie Paulus diese Ausrüstungsteile jetzt auflistet. Zuerst richtet er seinen Blick auf den Gürtel. Vielleicht ganz unscheinbar, weil einen Gürtel sieht man jetzt nicht. Er hat aber eine wichtige Aufgabe. Mit ihm fasste der Soldat seine Kleider zusammen, damit sie ihm nicht an der Bewegung hinderten oder gar ins Stolpern brachten. Also man stelle sich vor, der Rock würde jetzt runterrutschen. Das wäre nicht sehr schön. Bindet euch den Gürtel um, der aus Wahrheit besteht, sagt Paulus. Und die Wahrheit ist für uns im Wort Gottes zu finden. Dieses Wort gibt uns eine klare Orientierung im Kampf gegen die Macht des Bösen. Und dieses Wort wurde in Jesus Christus Mensch und wohnte unter uns. Wenn wir also in der Verbindung mit ihm bleiben, dann sind wir in der Wahrheit und sein Geist leitet uns in alle Wahrheit. Die Wahrheit hat auch eine andere Dimension. Sie hat etwas mit unserer Lebensführung, mit unserem Lebenswandel zu tun. Wahrheit bedeutet dann in diesem Fall eine Übereinstimmung von Wort und Tat. Wir sagen, Gott ist treu, er ist wahrhaftig, er ist zuverlässig, weil er das tut, was er sagt, was bei uns oft leider nicht der Fall ist. Noch einmal, Wahrheit bedeutet Übereinstimmung zwischen Wort und Tat, zwischen Bekenntnis und Lebenswandel. Wir nennen das heute authentisch leben, echt sein, Wahrheit. Der Panzer erscheint als nächstes in dieser Auflistung der Rüstungsteile. Er schützt die Brust und das Herz. Und Paulus sagt, unser Panzer ist die Gerechtigkeit, die aus dem Glauben kommt. Sie ist nicht der Verdienst guter Werke, sondern ein Geschenk der Gnade. Paulus schreibt an einer anderen Stelle im Römerbrief folgende Worte. Er sagt, die Anklageschrift, die quasi der Satan vorbereitet hat gegen uns im Gericht, diese Anklageschrift enthält sozusagen alle schlimmen Dinge, die wir in unserem Leben getan haben. Und diese Schrift ist am Kreuz zerrissen worden. Jesus Christus spricht uns jetzt gerecht. Und darum hat der Satan keine Chance, wenn er jetzt im Gericht gegen uns auftritt, um uns anzuklagen. Paulus schreibt im Römerbrief, da wir nun durch den Glauben gerecht geworden sind, haben wir Frieden mit Gott. Wie der Panzer das Herz des römischen Legionärs schützte, so schützt auch dieser Friede Gottes unser Herz. Nach dem Panzer fällt der Blick des Paulus auf die Schuhe. Es waren oft Sandalen, die man mit Riemen bindete. Sie bewahrten damals die Füße der Soldaten auf den oft steinigen und dornigen Wegen vor Verletzung. Selbst eine Verletzung am Fuß hätte selbst den tapfersten Soldaten lahmgelegt und daran gehindert, am Kampf teilzunehmen. Man kann ja nicht im Kampf humpeln. Paulus vergleicht diese Schuhe mit der Bereitschaft, das Evangelium zu verkündigen. Warum? Weil diese Bereitschaft uns in Bewegung hält und uns davor bewahrt, zu erlahmen, geistig zu erlahmen. Genau wie diese Schuhe notwendig sind, damit der Soldat laufen kann. Eigenartigerweise spricht Paulus jetzt mitten hier in diesen Bildern von Kampf und Krieg von einem Evangelium des Friedens. Wir sind also unterwegs, nicht um gegen Menschen zu kämpfen, sondern um ihnen das Evangelium des Friedens zu verkündigen. Wir kämpfen nicht gegen Menschen, sondern für sie, im Auftrag Gottes. Das Schild als nächstes Teil der Rüstung ist gar nicht zu übersehen. Es ist fast so lang wie der ganze Körper. Mit seiner Hilfe konnte man die Brandpfeile, eine gefürchtete Waffe des Altertums, abwehren. Anfechtungen und Versuchungen sind die Brandpfeile Satans, die er gegen uns schießt. Diese gefährlichen Brandpfeile können wir nur auslöschen, indem wir auf den Gekreuzigten und Auferstandenen vertrauen. Unser Schild, das die feurigen Pfeile des Satans abwehren kann, ist der Glaube. der an Jesus festhält und ihm vertraut, egal wie unsere Lebensumstände aussehen mögen. Der Soldat trägt auch einen Helm. Der schützt den ganzen Kopf, lässt fast nur die Augen frei und die Nase. Kopfverletzungen haben meistens noch viel schlimmere Konsequenzen als Verletzungen an anderen Körperteilen. Darum ist es sehr wichtig, dass der Kopf, und damit meint Paulus hier unsere Gedanken, unsere Gedankenwelt, dass diese geschützt sind. Unser Helm ist das Heil, das Jesus Christus am Kreuz für uns vollbracht hat. Das bedeutet die Vergebung unserer Schuld, die Versöhnung mit Gott und die Hoffnung auf ein Leben bei Gott nach dem Tod. Nach dem Helm widmet Paulus seine Aufmerksamkeit dem Schwert. Er steckt hier jetzt noch in der Scheide. Es fällt auf, dass alle anderen Ausrüstungsteile dem eigenen Schutz oder der Verteidigung dienen. Das Schwert ist bei dieser Aufzählung die einzige Angriffswaffe. Unser Schwert besteht nicht aus gehärtetem Stahl, es ist das Wort Gottes, sagt Paulus. Das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes. Und da können wir uns ein Beispiel an Jesus nehmen. Als er in der Wüste dreimal vom Teufel versucht wurde, hat er bei jeder Versuchung ein Wort der Bibel entgegengestellt. Es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Satan wurde in die Flucht geschlagen, weil Jesus ihm mit dem Schwert des Geistes, mit dem Wort Gottes entgegentrat. Im Hebräerbrief heißt es, das Wort Gottes ist schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Nur wird es leider in unseren Händen manchmal zu einer stumpfen Waffe, weil wir es einfach nicht gut genug kennen. Und ich finde das heute in den Gemeinden ein zunehmendes Problem, dass die Leute nicht mehr in der Bibel selber lesen. Sie verlassen sich vielleicht auf die Predigt am Sonntag oder auf ein Losungswort, was sie schnell vor dem Frühstück lesen. Man findet immer weniger Menschen, die sich wirklich im Wort Gottes vertiefen und sich darin auskennen. Und was noch schlimmer ist, dieses Wort wird immer mehr in Zweifel gezogen. Das ist nicht wahr. Und da muss man eine Quellenscheidung betreiben und sehen, was ist echt, was ist unecht. Das hat Jesus gesagt, das hat er nicht gesagt. Das haben die Jünger ihm angedichtet. Und so wird die einzige Waffe, die wir in den Händen halten, uns stumpf gemacht. Jesus lebte aus dem Wort und mit dem Wort. Schon als Kind konnte er im Tempel mit den Schriftgelehrten diskutieren. Und sie waren erstaunt, welche Kenntnisse er über die Heilige Schrift besaß. Und ich denke nicht, dass Jesus diese Kenntnisse schon vom Himmel mitgebracht hat. Er war ja Mensch wie wir und hat auch in der Heiligen Schrift fleißig studiert und sie gelernt. Und in seiner schwersten Stunde am Kreuz betete Jesus mit Worten aus den Psalmen. Das konnte er tun, weil er die Psalmen auswendig kannte. Und dadurch konnte er diese letzte und schwerste Versuchung in seinem Leben überstehen. Es ist unheimlich wichtig, dass wir dieses Wort Gottes nicht nur oberflächlich lesen oder kennen, sondern dass es in unseren Herzen wohnt, unser Leben bestimmt, damit wir es zur rechten Zeit als Waffe benutzen können in diesem Kampf gegen Satan. Paulus bindet seine Gedanken über die geistliche Waffenrüstung schließlich zusammen mit einer Ermutigung zum Gebet. Betet alle Zeit mit allem Bitten und Flehen im Geist und wacht dazu mit aller Beharrlichkeit und Flehen für alle Heiligen und für mich. Schon allein die Wortwahl, die Paulus hier benutzt, wenn er über das Gebet spricht, zeigt, wie intensiv und anhaltend er gebetet hat. Und wenn man sich fragt, warum konnte Paulus so viel in seinem Leben für Gott erreichen, dann ist das ein wichtiges Geheimnis. Die vielen Stunden, die er auf Knien verbracht hatte im Gebet. Das Gebet ist neben dem Wort Gottes unsere stärkste Waffe im Kampf gegen Satan. Es bringt uns in die Gegenwart Gottes. Und wir dürfen mit ihm unsere Freundin, unsere Freude und unsere Sorge teilen und erleben eine tiefe Geborgenheit in seiner Gegenwart. Und der Heilige Geist führt uns dann über die eigenen Anliegen hinaus, erweitert unseren Blick, dass wir auch unseren Nächsten und unsere Welt sehen, die Welt, die so sehr den Frieden Gottes braucht. Und er ermutigt uns, für unseren Nächsten, der in Not ist, für unsere Welt zu beten. Anhaltend mit Bitten und Flehen im Geist. Gott hat uns große Verheißungen für das Gebet gegeben. Ich weiß nicht, ob wir sie genügend in Anspruch nehmen. Wir haben Gelegenheit diese Woche, wir haben eingeladen zu einem Gebetstreff. Hermine wird nachher den Termin genau angeben. Vielleicht sollte das so eine Gelegenheit sein, wo wir als Gemeinde zusammenkommen und diese Geborgenheit Gottes erleben und miteinander auch beten für wichtige Anliegen. Wenn ich mir jetzt diese geistliche Waffenrüstung, die Paulus hier ausführt, noch einmal vor Augen führe, dann sehe ich, wie in allen Punkten sie uns auf Jesus hinweist. Jesus ist die Wahrheit. Jesus ist unser Schild, unser Schutz. Er ist unser Helm. Sein Heil ist unser Helm. Er ist das lebendige Wort Gottes. Und sein Geist hilft uns in unserer Schwachheit auf, wenn wir nicht beten können oder wenn wir nicht wissen, wie wir beten sollen. Und darum denke ich, dass Paulus auf das eine hinauszielt, wenn er jetzt dies alles vor unseren Augen beschreibt, dass er uns auf Jesus hinweisen will. Wenn wir uns nahe bei Jesus aufhalten, wenn wir unsere Gedanken auf ihn ausrichten, dann werden wir geschützt sein gegen die listigen Anschläge des Satans und werden die Kraft bekommen, gegen ihn zu bestehen. Und da passt es sehr gut, dass wir jetzt im Anschluss an die Predigt das Abendmahl miteinander feiern und uns die Zeit nehmen, um in die Gegenwart Jesu einzutauchen, um das noch einmal uns vor Augen zu führen, was er für uns getan hat, um sein Heil in uns aufzunehmen, Brot und Wein. Leib Christi und Blut Christi zu unserem Heil. Lass uns ein paar Augenblicke stille sein, bevor wir zur Feier des Abendmahls üben.